Moskau, 27. März 2028, 9 Uhr mitteleuropäische Zeit. Die Stimmung ist ernst, aber nicht angespannt, als sich Präsident Obmantschikow am Vormittag mit seinen engsten Vertrauten im Kreml trifft. Alle Anwesenden wissen, dass ihnen die Überraschung gelungen ist, dass man aber nicht einschätzen kann, welche Konsequenzen dieser Coup in den nächsten Tagen haben wird. Obmantschikow eröffnet die Sitzung und wendet sich mit einem Lob an die Anwesenden. Meine Herren, ich muss Ihnen an dieser Stelle einmal ein großes Kompliment aussprechen. Ihr Plan, er wendet seinen Kopf in Richtung des Leiters der Präsidialverwaltung. Also, ich war ja zu Beginn ein wenig skeptisch, aber jetzt muss ich sagen, er ist gelungen. Applaus brandet auf. Nicht nur ist die Überraschung auf unserer Seite, sondern die Verwirrung ist enorm. Alle sind aufgeschreckt, aber niemand weiß, was wir vorhaben. Und das erschwert die Reaktion der imperialistischen Kräfte. Jetzt ist es notwendig, die nächsten Schritte sorgfältig abzuwägen. Denn es gilt, unsere Ziele, die Neuordnung der europäischen Sicherheitsarchitektur, aber auch die Vermeidung einer vollumfänglichen Konfrontation mit den USA und ihren NATO-Vasallen sorgfältig auszubalancieren. Zustimmendes Nicken aller Orten. Ich habe, so führt der Präsident weiter aus diesem Grund gestern mit Präsident Xi telefoniert, mich für die wertvolle Hilfe bedankt, die einen Teil der US-Streitkräfte in Asien gebunden hat, und ihm versichert, dass wir nicht gedenken, seine Hilfe noch weiter in Anspruch zu nehmen. Er stimmte mir zu, dass die russisch-chinesische Freundschaft unverbrüchlich sei und wir dem gemeinsamen Ziel eines friedlichen und für alle Völker gerechten Systems immer näher rücken. Dann legt Obmantschikow eine Pause ein, schaut in die Runde der Anwesenden und nach ein paar Sekunden fragt er mit leiser, aber sehr bestimmter Stimme: Wie gehen wir weiter vor? Welche Möglichkeiten haben wir? Kontrolle und Eskalation zugleich sollten die Prinzipien unseres weiteren Vorgehens sein. Der Leiter des Militärgeheimdienstes bricht als erster das konzentrierte Schweigen. Und da er bemerkt, dass einige der Anwesenden nicht gänzlich begreifen, was er damit meint, fügt er hinzu: Wir sind uns alle darin einig, dass wir uns momentan keinen großen Konflikt gegen die NATO leisten können. Dafür sind unsere Streitkräfte nach der glorreichen Spezialoperation noch nicht bereit. Aber dies ist natürlich keine Information, die wir dem Gegner geben sollten. Er sollte besser das Gegenteil glauben. Mir geht es also um Folgendes. Um den großen Konflikt nicht eingehen zu müssen, sollten wir den Gegner wissen lassen, dass unsere Ziele begrenzt sind, dass wir nicht vorhaben, die NATO als solche herauszufordern. Um aber zu vermeiden, dass er unsere Schwäche durchschaut und daher nicht nachgibt, brauchen wir zugleich eine Strategie, die ihn unter Druck setzt, die ihn glauben lässt, dass wir, wenn er diese Auseinandersetzung will, uns vor dieser nicht scheuen. Also Kontrolle und Eskalation. Oder präziser, Eskalation um der Kontrolle willen. Das mag ja schön klingen, aber wenn Sie weiter eskalieren, können Sie auch ganz schnell die Kontrolle verlieren, mäkelt der Leiter des FSB, der sich ärgert, dass er selbst nicht den ersten Vorschlag gemacht hat. Die beiden Punkte widersprechen sich doch im Grunde. Eben nicht, lautet die leicht amüsierte Antwort. Es geht hier um Psychologie. Wenn wir nur kommunizieren, dass unsere Ziele begrenzt sind, wittert der Westen Schwäche. Was, wenn er zum Gegenschlag ansetzt? Die NATO hat Truppen in Estland. Was, wenn sie unsere Soldaten wieder hinauswerfen? Der Westen wird nachgeben, wenn er glaubt, dass ein Gegenschlag nur um den Preis des Dritten Weltkrieges zu haben ist. Dass es aber gleichzeitig eine Möglichkeit gibt, ihn zu vermeiden, weil unsere Ziele begrenzt sind. Denn um den Weltkrieg zu riskieren, dafür ist der Einsatz zu gering. Damit an unserer Entschlossenheit kein Zweifel aufkommt, um also zu zeigen, dass wir die Auseinandersetzung nicht scheuen, dass wir bereit sind, sollten wir daher noch mehr Verwirrung stiften. Gerade bindet China Kräfte in Asien und unsere Jungs in Afrika haben es geschafft, einen Teil der europäischen Marine im Mittelmeerraum zu beschäftigen. Wo ist der nächste Schwachpunkt der NATO? Wo würden Sie am wenigsten mit einer begrenzten Aktion rechnen, bei der wir nicht auf NATO-Streitkräfte schießen müssen, der Welt unsere Entschlossenheit aber dennoch vorführen können? Ihr Plan hängt komplett daran, dass der Westen uns eine gewisse Schizophrenie abnimmt, hakt der FSB-Chef noch einmal nach. Dass er uns glaubt, dass wir eigentlich keine große Konfrontation wollen, während wir sie durch unser Handeln gleichzeitig heraufbeschwören. Ein gefährlicher Drahtseilakt. Wenn das schief geht, müssen wir uns entweder zurückziehen, so wie der Schwächling Chruschtschow damals 1962 in der Kuba-Krise, oder aber wir müssen einen Kampf führen, den wir nicht gewinnen können. Wie also sieht Ihre Kommunikationsstrategie aus? So wie bei Hitler? Eine Kombination aus Aggression und öffentlicher Friedensrhetorik? Ist das nicht ein bisschen zu einfach gedacht? Da niemand ein Wort sagt, fährt er fort. Sie müssen sich eines vor Augen führen. Der Westen hält sich selbst für vernünftig und uns für irrational, emotional rückständig, imperiale Fossile, denen alles zuzutrauen ist. Das ist unser Vorteil. Sie werden uns die Schizophrenie abnehmen, weil sie in ihr Bild von uns passt. Aber Sie haben recht, sich auf die öffentliche Kommunikation zu verlassen, wäre riskant. Wir sollten uns zunächst unserer inoffiziellen Kanäle bedienen und vertraulich den westlichen Regierungsspitzen übermitteln, dass wir den Konflikt zwar nicht wollen, ihn aber auch nicht scheuen. Sie werden sehen. Es wird eine ganze Reihe hochrangiger Politiker geben, die dann unser Geschäft besorgen und die westliche Öffentlichkeit in unserem Sinn beeinflussen. Das hat schon bei der Spezialoperation gut funktioniert. Und wenn wir nicht alles öffentlich machen, hat es auch den Vorteil, dass wir den amerikanischen Präsidenten zunächst einmal nicht bloßstellen und ihm die Option geben, eine mögliche Entscheidung zu unseren Gunsten als die seine zu verkaufen. Wir wissen ja, rutscht dem Leiter der Präsidialverwaltung raus, dass er nicht als Loser dastehen will, auch wenn er einer ist. Zum ersten Mal kommt so etwas wie Heiterkeit im Raum auf. Alle lachen herzlich. Als wieder Ruhe eingekehrt ist, wendet sich Präsident Obmantschikow seinem Generalstabschef zu. Dann sagen Sie doch mal, wo hat die NATO einen weiteren, ich benutze mal die Worte von Churchill, soft underbelly? Wo könnten wir sie ohne größere Anstrengung, ohne eigene und fremde Verluste treffen? Der Angesprochene braucht etwas, um seine Gedanken zu ordnen. Es ist nicht so, dass er und sein Stab nicht exakt über diese Frage bereits nachgedacht hätten. Schließlich ist Planung das Handwerk des Militärs. Mehrere Optionen sind erwogen worden. Ein begrenztes Eindringen im Norden Finnlands über die Kräfte des erst im Jahr 2024 geschaffenen Leningrader Militärbezirks hat man relativ schnell verworfen. Zwar wäre dies vergleichsweise leicht zu realisieren, aber Kernland eines zweiten NATO-Mitgliedstaates zu besetzen, wäre politisch sehr riskant. Anders verhält es sich mit unbewohnten oder spärlich bewohnten Inseln. Und derer gibt es einige. Spitzbergen zum Beispiel, wo es bis ins Jahr 2000 zwei russische Kolonien gab. Oder die Hansinsel, um die Dänemark und Kanada jahrzehntelang gestritten haben, bevor sie schließlich zwischen beiden geteilt wurde. Sie ist nur etwa 1,3 Quadratkilometer groß, unbewohnt und verfügt über keine bekannten Rohstoffe. Dennoch würde eine Einnahme des kargen Felsens in der Nares-Wasserstraße zwischen der kanadischen Ellesmere-Insel und Grönland die Projektionsfähigkeit der russischen Marine eindrucksvoll unter Beweis stellen. Und darüber hinaus? Mit einem Angriff auf eine Insel zwischen Kanada und Grönland würde die NATO sicherlich nicht rechnen. Wir könnten, so setzt der Generalstabschef schließlich an, mit einem U-Boot zu einer unbewohnten Insel fahren, dort ein paar Spezialkräfte absetzen, die die russische Flagge hissen und wieder verschwinden. In Frage käme etwa die Hansinsel zwischen Grönland und Kanada. Dies wäre wohl die effektivste Maßnahme, um Entschlossenheit zu zeigen, ohne den Feind direkt zu einer Gegenreaktion zu provozieren. Die Anwesenden nicken zustimmend. »Was ist mit unserer Anti-Satellitenwaffe im All?«, fragt der Leiter der Präsidialverwaltung. »Könnten wir die einsetzen?« »Könnten schon, erwidert der Generalstabschef. Aber dann würden wir die gesamte Kommunikation aller Staaten, die Satelliten im All haben, lahmlegen, einschließlich unserer eigenen. Dann könnten wir auch gleich direkt mit Nuklearwaffen die USA angreifen, schiebt er ironisch hinterher. Das ist also eher etwas, womit wir dem Feind drohen können, um unsere Entschlossenheit zu demonstrieren. Den Punkt will ich gern aufgreifen, meldet sich Palatschow zu Wort, der bislang wenig zur Diskussion beigetragen hat, obwohl das Ansehen des Putin-Vertrauten durch die erfolgreiche Aktion seiner Söldner in Mali stark gestiegen ist. Der Westen, seine Eliten und seine Bevölkerung haben Angst vor Nuklearwaffen. Irrationale Angst. Das haben wir während der Spezialoperation gegen die Faschisten in Kiew gesehen. Immer wenn Präsident Putin oder einer seiner engsten Vertrauten mit dem möglichen Einsatz von Nuklearwaffen gedroht hat, war das Entsetzen in Westeuropa groß und unsere Freunde in den verschiedenen Ländern, die vor einer Eskalation warnten, haben das Ohr der Öffentlichkeit erhalten. Politiker wie Scholz und Biden sind in ihrer Politik der Unterstützung unseres Feindes dadurch eingeschränkt worden. Dadurch, dass sie unsere Bereitschaft zum Einsatz von Nuklearwaffen ernst genommen haben, wurde es uns erst ermöglicht, effektiv zu drohen. Ob Manschikow, der sich die Ausführungen seiner Berater ruhig anhört und sich die ganze Zeit Notizen macht, versucht sich an einer Zusammenfassung. Ich stimme Ihnen zu, meine Herren. Wir müssen zeigen, dass wir es ernst meinen, ohne den Bogen zu überspannen. Die Idee, eine unbewohnte Insel einzunehmen, hat Charme. Zugleich würde ich unseren Botschafter bei den Vereinten Nationen bitten, den Kontakt zum Sicherheitsberater des amerikanischen Präsidenten aufzunehmen, um diesem unsere Entschlossenheit, aber auch unsere begrenzten Ziele zu übermitteln. Wir werden sehen, was dann passiert.